haben sich auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Und der Unterschied ist aber, dass die Leiden und das Sterben von Jesus fundamentale Auswirkungen für die ganze Menschheit hat. Und so lautet das Predigtthema heute Morgen. Ja, ich kann gerade nicht klicken. Der große Tausch, Merkmale und Auswirkungen der Passion Christi. Und wir wollen heute Morgen, ich versuche es in aller Kürze, zwei Fragen miteinander beantworten. Erstens, wie litt Jesus? Wie hat er sich verhalten, als er hingerichtet wurde? Und zweitens, warum litt Jesus? Also was sind die Auswirkungen seines Sterbens? Und die Antworten darauf finden wir im 1. Petrusbrief, im Kapitel 2, die Verse 21 bis 25. Und Petrus schrieb diesen Brief wahrscheinlich Mitte der 60er Jahre an Christen, die in der heutigen Türkei lebten. Und diese Christen wurden zerstreut, sie wurden verfolgt im Römischen Reich. Und Petrus wollte aufzeigen, wie sollen sie sich verhalten im Feindesland. Und wollte sie ermutigen, auszuhalten. Und im zweiten Kapitel schreibt er an die Sklaven und er sagt ihnen, ordnet euch euren Herren unter. Und dabei ist es egal, ob das gute Herren oder schlechte Herren sind. Und wenn ihr Gutes getan habt und nicht schuldig seid, dann sagt er, dann ertragt dieses Leid. Und dann versucht Petrus das mit einem Beispiel zu illustrieren. Und er nimmt Jesus Christus als Beispiel. Und er beschreibt, wie und warum Jesus am Kreuz gelitten hat. Und an dieser Stelle steigen wir ein, Kapitel 2, Vers 21. Dort heißt es, denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt, er stellt es aber dem anheim, der gerecht richtet. Der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Wir kommen zum ersten Punkt, Merkmale der Passion Christi. Wir sehen, Petrus zeigt uns, Jesus gab uns ein Vorbild. Denn es heißt, denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen. Anhänger folgen ihrem Anführer. Die Anhänger gucken immer, wie verhält sich der Anführer und sie versuchen es ihm nachzumachen. Also wer sich ein Christ nennt, der sollte auch so leben, wie Christus es getan hat. Jesus gab uns ein Vorbild, wir sollen dem auch entsprechen. Das Wort, das hier benutzt wird, bedeutet so viel wie Schreibvorlage. Das meint, ein Lehrer präsentiert das Original und die Schüler sollen das dann einfach nachmachen. So funktionierte damals das Lernen. Heute sieht man das ein bisschen anders. Das zweite Wort, Fußtapfen, bedeutet eigentlich das Gleiche. Also Jesus geht vor und er hinterlässt halt Fußspuren im Sand und die Jünger, die Nachfolger, gehen einfach genau in seinen Fußspuren hinterher und machen es genauso wie er. Petrus' Argumentation ist hier eigentlich relativ simpel. Jesus ist der Lehrer, wir, seine Nachfolger, sind die Schüler. Und was der Lehrer tut, das machen die Schüler auch so. Jedenfalls war das damals so, aber ich weiß, wir sind ja hier in der christlichen Schule, ne? Wahrscheinlich ist das hier auch noch so. Jesus hat gelitten, obwohl er nur Gutes getan hat. Und daher, sagt Petrus, sollen die Christen das genauso machen. Wir sind sogar dazu berufen, sagt Petrus. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, wenn du auch Unrecht erleidest, wenn man dich mobbt auf der Arbeit, in der Schule, wenn man dich fertig macht, obwohl du nichts getan hast, dann sei dir gewiss, Jesus kennt diese Situation. Das ist zwar unfair, aber wir leben in dieser gefallenen, gottlosen Welt. Und Jesus hat uns dann vorgemacht, wie wir dann reagieren sollen. Das Leid ertragen und es Gott abgeben, wie wir später sehen werden. Als zweites sehen wir, Jesus war unschuldig. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand. Es heißt hier im Text, dass Jesus weder Sünde getan, noch dass er Sündiges gesagt hätte. Also weder seine Taten, noch seine Worte hatten irgendetwas Sündiges in sich. Petrus will sagen, Jesus war komplett sündlos. Der Hebräerbriefschreiber geht in die gleiche Richtung. Er sagt, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Jesus durchlitt also dieselben Versuchungen, als er hier auf dieser Welt war, wie wir. Der Unterschied ist, wir Menschen fallen täglich. Jesus fiel niemals. Satan wollte ihn zur Sünde verführen. Es gelang ihm nicht. Jesus sündigte nicht ein einziges Mal. Jetzt kann man vielleicht fragen, was ist denn daran so besonders? Ja, Jesus ist unschuldig gestorben. Wir haben gesehen, George Stinney ist auch unschuldig gestorben. Es gab viele unschuldige Menschen, die gestorben sind in der Geschichte. Ich denke da zum Beispiel hauptsächlich an die 6 Millionen Juden, die Hitler umgebracht hat. Was haben sie getan? Nichts. Sie hatten in seinen Augen die falsche Rasse und deswegen hat er sie brutal umgebracht. Wenn es jetzt also nichts Besonderes ist, dass Menschen unschuldig sterben, wenn es millionenfach geschehen ist, warum legt dann die Bibel so einen großen Wert darauf, dass Jesus unschuldig war, als er starb? Die Antwort ist, wenn Jesus nicht unschuldig gewesen wäre, hätte er nicht für uns bezahlen können. Und da möchte ich euch 2 Gründe nennen, warum ich glaube, dass dieser Satz stimmt. Und zwar erstens, weil Gott ein perfektes Opfer verlangt. Wir sehen das im Alten Testament, gerade im 3. Buch Mose, wenn gesündigt wurde, dann sollte geopfert werden dafür. Es musste Blut fließen. Und was musste das für ein Opfer sein? Konnte das irgendein Opfer sein? Konnte das Opfer krank, blind oder lahm sein? Nein, es durfte nicht diese Merkmale aufweisen. Es war nicht Hauptsache irgendein Tier, das mir gerade irgendwo entgegenlief. Nein, Gott verlangte ein perfektes, ein reines Opfer. Ein Beispiel habe ich euch mitgebracht. Wenn jemand aus Versehen gegen irgendein Gebot des Herrn sündigte und täte, was er nicht tun sollte, so soll er für seine Sünde, die er getan hat, einen jungen Stier darbringen, der ohne Fehler ist, dem Herrn zum Sündopfer. Und die Opfer im Alten Testament waren ein Hinweis auf Jesus, der für die Schuld der gesamten Menschheit geopfert werden würde. Und dieses Opfer musste, genau wie im Alten Testament gefordert, perfekt, ohne Fehler, ohne Sünde sein. Und Jesus erfüllte dieses Kriterium. Er war sündlos, er war unschuldig. Zweitens musste Jesus unschuldig sein, er hätte nicht zahlen können, weil sonst der große Tausch nicht funktionieren würde. Karfreitag ist ja ein Wunder, ist ein großes Geheimnis eigentlich auch. Nämlich, Karfreitag ist ein großer Tausch. Am Kreuz von Golgatha passiert eigentlich etwas ziemlich Verrücktes. Paulus beschreibt uns das im 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Merkt ihr? Ein großer Tausch. Jesus nimmt unsere Sünden und wir erhalten dafür Gottes Gerechtigkeit, Jesu Gerechtigkeit. Und als Gott Jesus angesehen hat, als er am Kreuz hing, dann hat er unsere Sünden gesehen. Und daher entlud sich sein vollkommener gerechter Zorn auf Jesus und er strafte ihn mit dem Tod. Und wenn Gott jetzt uns Gläubige ansieht, dann sieht er Jesu Gerechtigkeit. Seine Perfektion. Und deswegen kann uns Gott überhaupt annehmen, weil wir mit Jesus getauscht haben. Ist doch eigentlich verrückt, oder? Was dort passiert ist. Es gibt ein Chorlied, das wir in Espekamp gesungen haben. Da heißt es, sein Kleid für meins. Ein Tausch so wunderbar. Ein Schuldgewand trug er, das meines war. Gerechtigkeit umhüllt mich, den Rebell. Ich lebe in ihm, der starb an meiner Stelle. Im Refrain, als ob ich's war, verflucht wurde er allein. Als ob er's war, begrüßt wurde ich daheim. Und das ist der große Tausch von Golgatha. Und dieser Tausch, jetzt komme ich zurück, funktioniert nur dann, wenn Jesus sündlos gewesen ist. Wäre er nicht sündlos, wäre er ja auch schuldig. Und wie sollten wir dann mit ihm tauschen? Dann würde er uns ja nicht den Mantel der Gerechtigkeit geben, sondern den Mantel der Ungerechtigkeit, den Mantel der Sünde. Wenn Jesus bei dem Tausch nicht sündlos gewesen ist, dann wären wir nach dem Tausch genauso arm dran wie vorher. Stellt euch mal eine Braut vor. Sie kauft sich ein wunderschönes weißes Kleid. Schön sauber. Doch dann, vorher ist das Fotoshooting und irgendwie passiert es, dass das Kleid dreckig wird. Aber es wird so dreckig, dass sie damit nicht mehr vor die Gemeinde treten kann und auch nicht vor den Bräutigam treten kann. Und es ist klar, nee, das Kleid macht es nicht mehr, es muss ein neues her. Dann sagt die Freundin, kein Problem, ich habe ein Kleid, das kannst du anziehen. Allerdings ist das auch schmutzig, ist doch kein Problem, oder? Ich glaube, die Braut wäre etwas erstaunt. Was wäre das für ein Tausch? Ein dreckiges Kleid wird mit einem dreckigen Kleid ausgetauscht, ergibt irgendwie gar keinen Sinn. Die Braut braucht ein neues Kleid, und zwar ein sauberes Kleid. Und erst dann kann sie wieder zur Trauung gehen. Und wenn du am Ende deines Lebens vor Gott stehen wirst, dann ist es auch entscheidend, welche Kleidung du anhast. Es entscheidet nämlich darüber, wo du die Ewigkeit verbringst. Entweder du hast dein eigenes Kleid an, voller Sünde, voller Schuld, dann erwartet dich Gottes Gericht. Oder aber du hast Jesu Mantel der Gerechtigkeit, das sein perfektes Kleid angezogen, dann wartet auf dich der Himmel. Weiter sehen wir im Text, dass Jesus Böses nicht mit Bösem vergalt. Es heißt nämlich, der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt. Jesus wurde nicht nur gekreuzigt, also physisch brutal misshandelt, er wurde auch systematisch gedemütigt, erniedrigt, verspottet und er erlitt psychische Qualen. Er wurde geschmäht, sagt Petrus. Und nein, Jesus wurde nicht nur einmal geschmäht, sondern die ganze Zeit. Er wurde auch nicht nur von einer Person geschmäht, sondern im Prinzip von allen, die da beteiligt waren. Da sind die ach so frommen Juden, die großen Heuchler, beim Verhör vor dem Hohen Rat. Wir lesen die Stellen jetzt nicht genau, aber ihr kennt sie hoffentlich. Da sind auch die Soldaten bei der Geißelung, die Jesus verspottet haben. Da sind die Schaulustigen vor dem Kreuz, die die Hinrichtung verfolgt haben. Und da sind wieder am Kreuz auch die religiösen Eliten, die geistlichen Führer. Und zu guter Letzt ist da auch noch der Schächer am Kreuz, der Jesus, während er stirbt, auch nochmal verspotten will. Wie reagierte Jesus auf diese Demütigung von allen Seiten? Ich weiß nicht, wie du reagiert hättest, aber ich glaube, ich weiß, wie ich reagiert hätte. Ich hätte irgendetwas Böses wahrscheinlich zurückgesagt, irgendetwas Gemeines, um wenigstens irgendwie meine Ehre aufrecht zu erhalten. Und Jesus tat es auf jeden Fall nicht, er schimpfte nicht zurück. Und weiter heißt es, er drohte nicht, als er litt. Jesus hielt sich also nicht nur mit Beleidigungen zurück, er hielt sich auch mit Drohungen zurück. Und ich meine, wer hätte denn drohen können, wenn nicht Jesus? Er hätte seinen Vater rufen können, er hätte tausende Engel rufen können, den Schöpfer des Universums. Damit hätte er drohen können. Aber Jesus tut das nicht. Er hätte sie alle vernichten können. Und wenn irgendjemand irgendwann einmal das Recht auf Beleidigungen und das Recht auf Drohungen gehabt hätte, dann ja wohl Jesus, als er am Kreuz hing. Doch Jesus tat es nicht. Was tat er stattdessen? Er betet zu seinem Vater: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus vergalt nicht Böses mit Bösem. Im Gegenteil, er reagierte mit Gutem auf das Böse. Er betete für seine Peiniger, für alle, die ihn verspottet haben. Und Petrus schreibt im 3. Kapitel Folgendes: Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr. Ich glaube, niemand hat das besser erfüllt als Jesus, als er am Kreuz hing. Und bei Jesus hieß es, segnen statt schimpfen, beten statt bedrohen. Weiter sehen wir, dass Jesus sich Gott anvertraut hat. Petrus schreibt, Jesus stellt es aber dem anheim, der gerecht richtet. Und hier haben wir jetzt auch den Grund dafür, warum Jesus sich so zurückhalten konnte, nämlich Gottes gerechte Gericht. Jesus übergab sich Gott. Er konnte darauf vertrauen, dass Gott der Vater dieses Unrecht einmal bestrafen wird. Gott sieht alles, was auf der Erde passiert. Er sieht jedes Unrecht und Gott wird jeden Schuldigen dafür zur Rechenschaft ziehen. Und Jesus wusste um diese Wahrheit und diese Wahrheit konnte ihn ruhig machen. Er wusste, Gott wird sich darum kümmern, ich brauche das nicht tun. Genau das Gleiche schreibt Paulus an die Römer, rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, 5. Mose, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Und deswegen kritisierte Jesus auch Petrus, als er dem römischen Offizier das Ohr abgehauen hat und heilte sein Ohr. Er sagte ihm sozusagen, die Rache ist Gottes Sache. Wir brauchen das jetzt nicht zu tun. Und viele Menschen glauben ja, dass die Lehre über Gott als Richter irgendwie abstoßend sei. Tim Keller, ein amerikanischer Pastor, sieht das vollkommen anders. Und ich stimme ihm dazu. Er schreibt, wenn ich nicht glaube, dass es einen Gott gibt, der einmal vollkommen Recht schaffen wird, dann werde ich das Schwert nehmen und lande im endlosen Strudel der Vergeltung. Die Kraft, das Schwert in der Scheide zu lassen, habe ich nur, wenn ich gewiss bin, dass Gott selber für vollkommene Gerechtigkeit sorgen wird. Wir sehen also, die Lehre über Gott als Richter ist friedenstiftend, nicht gewaltverherrlichend, im Gegenteil. Und vielleicht hast auch du in deinem Leben schon Unrecht erfahren. Vielleicht hat man dich misshandelt, missbraucht, irgendwie verletzt. Dann möchte ich dir noch einmal sagen, Jesus kennt diese Situation. Er war genauso unschuldig, aber Jesus nahm sein Glück nicht selbst in die Hand. Er hat sich nicht selbst gerecht. Und ich möchte dich ermutigen, diese Sache Gott abzugeben und es Gott im Gebet zu bringen und er wird für Recht sorgen. Ich will ein kurzes Zwischenfazit ziehen, um die erste Frage beantworten. Wir haben gesehen, dass Jesus das perfekte Vorbild war, wie man als Unschuldiger mit Leid umgeht und wir sollen diesem nacheifern. Und jetzt möchten wir noch zur zweiten Frage gehen, zu den Auswirkungen der Passion Christi. Ist leider ein bisschen abgeschnitten, aber ich sage euch das ja immer, was da oben steht. Warum litt Jesus? Erstens, er trug unsere Strafe. Petrus schreibt, Jesus, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat, an seinem Leibe auf das Holz. Petrus erklärt dann, dass Jesus die Sünde der ganzen Menschheit auf seinem Körper zum Kreuz trug. Das heißt nichts anderes, als dass Jesus die Strafe für unsere Schuld auf sich genommen hat. Und Petrus verwendet hier das Wort Holz und meint damit Kreuz. Und jeder Jude, der sich im Alten Testament auskannte, wusste, dass jeder, der am Holz hängt, verflucht ist. So steht es im Gesetz. Also jeder, der am Pfahl, am Holz stirbt, hingerichtet wird, ist ein Verfluchter, weil er etwas ganz Schlimmes getan hat. Jemand, der gerecht dorthin gerichtet wird, der Gottes Zorn abbekommen hat. Und Jesus war so ein Verfluchter. Aber es war nicht seine Schuld, für die er dort hing, sondern es war unser aller Schuld. Und weil wir alle Menschen sündige Menschen sind, hätten wir am Kreuz hängen müssen, hätten wir sterben müssen. Doch Jesus verhindert dies, indem er für uns starb. Ich mag es, wenn man gut große Wahrheiten prägnant auf den Punkt bringen kann. Und John Stott kann es offensichtlich. Er sagt, das Wesen der Sünde besteht darin, dass der Mensch an die Stelle Gottes tritt. Während das Wesen des Heils darin besteht, dass Gott an die Stelle des Menschen tritt. Das ist der große Tausch. Im Roman Eine Geschichte von zwei Städten erzählt Charles Dickens die Geschichte von zwei Männern und von einer Frau. Ihr ahnt es, beide Männer lieben die gleiche Frau. Diese Männer sehen sich auch noch zum Verwechseln ähnlich und sie heißen Charles und Sidney und die Frau heißt Lucy. Lucy entscheidet sich für Charles, sie heiraten, kriegen Kinder. Der Roman spielt aber während der Französischen Revolution und so kommt Charles irgendwie in diesen Unruhen ins Gefängnis und soll durch die Guillotine hingerichtet werden. Sidney erfährt davon, also der andere Mann, besucht Charles im Gefängnis und will ihn davon überzeugen, dass sie doch einfach mal die Plätze tauschen könnten. Sidney will für ihn sterben und Charles kann wieder zurück zu Lucy gehen. Charles, ganz Ehrenmann, lehnt dieses Angebot ab, aber Sidney betäubt Charles. Und er schafft ihn irgendwie aus dem Gefängnis. Sie sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Und Sidney nimmt den Platz im Gefängnis für Charles ein. Und am nächsten Tag wird Sidney hingerichtet. Er starb für einen anderen. Er nahm die Strafe eines anderen auf sich Warum? Aus Liebe für eine Frau. Und Jesus hing an diesem Kreuz, dort, wo eigentlich du hingehört hättest, dort, wo ich hätte hängen müssen. Er nahm unsere Strafe auf sich aus Liebe. Jesus starb also, damit du nicht sterben musst. Wir sehen weiter, dass er starb, damit auch wir sterben. Es heißt, damit wir der Sünde abgestorben sind. Eben haben wir ja gesagt, dass Jesus starb, damit wir nicht sterben müssen. Doch im nächsten Vers, ihr müsst gut aufpassen, sehen wir aber, dass wir doch gestorben sind. Das war sogar Jesu erklärtes Ziel. Wir sollten sterben. Wir sind dem Tod, der Hölle sind wir entkommen. Davor hat Jesus uns gerettet. Aber trotzdem sind wir mit Jesus gestorben. Er starb also, damit wir leben. Und er starb, damit wir sterben. Wie geht das? Paulus erklärt es uns im Galaterbrief. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Da haben wir es. Es ist eindeutig. Der Gläubige ist mit Jesus zusammen am Kreuz gestorben. Was zeigen wir denn anderes an, wenn wir uns taufen lassen? Wir sind gestorben mit Jesus, begraben und wieder auferstanden. Das ist ja das, wir symbolisieren das, was früher passiert ist, nämlich bei der Bekehrung. Wer Christ werden will, stirbt für die Sünde. Er stirbt für das alte Leben. Und Paulus beschreibt es im Römerbrief so treffend: Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Also, es ist ein Unding, wenn ein Christ sündigen will. Er ist ja für die Sünde gestorben. Die Sünde hat eigentlich gar kein Anrecht mehr auf ihn. Und das ist eine Auswirkung von Jesu Tod. Wir werden ja alle vom Teufel irgendwie verführt. Er versucht es immer wieder. Er hat es sogar bei Jesus versucht, er versucht es bei uns genauso. Und ich möchte dich ermutigen, denk mal bei jeder Versuchung daran, dass Jesus wegen dieser Sünde gestorben ist. Wenn du versucht bist, beim Lästern mitzumachen, eine Steuererklärung zu manipulieren oder Pornografie zu konsumieren, dann möchte ich dich ermutigen, denk daran, vorher daran, dass Jesus genau deswegen sterben musste. Und das wird dir hoffentlich helfen, Nein sagen zu können. Wir sehen weiter, dass Jesus starb, damit wir leben können. Es heißt, also wir sollen der Gerechtigkeit leben. Wenn wir jetzt also gestorben sind, also der Sünde gestorben sind und nicht mehr für die Sünde leben, dann entsteht da irgendwie ein Vakuum. Wofür sollen wir denn jetzt leben? Und Petrus und auch Paulus sagen uns immer wieder, wir sollen für Gott, für die Gerechtigkeit leben. Ich zitiere mal wieder Paulus, er sagt, auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind. Und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Liebe Gemeinde, Gott hat alles für uns gegeben am Kreuz. Da ist es doch nur angebracht, recht und billig, könnte man sagen, ihm zu gehorchen und ihm unser Leben zu geben. Er gibt sein Leben und wir sollen ihm unser Leben geben. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, lebst du für Gott? Lebst du für die Gerechtigkeit, für das Gute? Gehört dein Leben wirklich Gott? Jesus ist gestorben, damit du für Gott lebst. Wir sehen weiter, dass Jesus uns durch seinen Tod geheilt hat. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Und Petrus zitiert hier fast wortwörtlich aus dem bekannten Kapitel aus dem Jesaja-Buch, Jesaja 53. Der sagt, durch Jesu Tod ist für uns Heilung möglich. Das setzt ja voraus, dass wir krank gewesen sind. Wir alle, manche sind es immer noch, waren geistlich krank. Der Mensch ist von Geburt an getrennt von Gott durch die Sünde. Geistlich gesehen ist jeder Mensch also krank, wenn nicht sogar tot. Und Jesus starb also, damit diese Krankheit besiegt werden kann. Und das Heilmittel ist sein kostbares Blut, das er vergossen hat. Es ist schon irgendwie paradox. Weil Jesus litt und starb, können wir geheilt werden und lebendig werden. Und wisst ihr, was ich so fantastisch finde? Am Ende der Zeit wird es noch eine andere Heilung geben. Über den Himmel heißt es nämlich in der Offenbarung. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Gott hasst Krankheit. Gott hasst den Tod. Das war beides nicht sein Plan, aber durch die Sünde kam das Ganze in die Welt. Gott hat es zugelassen, aber es war nicht sein Plan. Und Jesus starb, damit alle Krankheiten irgendwann besiegt werden können. Und der letzte Grund, die letzte Auswirkung ist, dadurch ermöglichte er Umkehr zu Gott, denn es heißt, denn ihr wart wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Petrus beschreibt hier eine Vorher-Nachher-Situation. Er sagt, vorher sah das bei euch so aus und nachher sieht es jetzt so aus. Und wieder lehnt er sich ganz stark an Jesaja 53 und wir Menschen werden hier mit Schafen verglichen. Vielleicht nicht so das beste oder schmeichelhafteste Vergleich, aber Petrus sagt, oder auch Jesaja, wir sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wir sind Schafe, die keinen Hirten haben. Die laufen orientierungslos herum. Die wissen nicht, wo die nächste Futterstelle ist. Die brauchen ihren Hirten. Und genau so sind wir Menschen ohne Gott. Vielleicht denkst du, ach, mein Leben habe ich ganz gut im Griff. Ich brauche Gott nicht dafür. Dann ist das ein Trugschluss. Wir laufen ohne Gott durch die Welt orientierungslos und landen ohne Gott irgendwann in der Hölle. Doch das muss nicht so bleiben, sagt Petrus. Das ist das Gute am Evangelium. Es zeigt uns so eindeutig, wie schlecht, wie verdorben wir sind, aber es zeigt uns gleichermaßen, wie hochgehoben wir werden können, wenn wir Jesus annehmen. Denn durch Jesu Tod ändert sich diese Orientierungslosigkeit. Durch Jesu Tod ist Umkehr zu Gott möglich. Früher wart ihr wie die irrenden Schafe, sagt Petrus. Aber jetzt habt ihr Jesus als Hirten. Und das ist dieses göttliche Aber. Aber Gott handelt. Er greift ein und das Leid der Menschen kann abgewendet werden. Vielleicht fragst du dich, was meint Petrus hier mit Hirte und Bischof eurer Seelen? Also ich glaube eben, der Hirte zeigt dem Schaf, wo es die nächste gute Weide gibt. Er beschützt das Schaf, wenn wilde Tiere kommen. Und ohne einen Hirten wäre ein Schaf aufgeschmissen. Und dieser Hirte ist Jesus. Psalm 23, Gott, der Herr ist mein Hirte. Jesus greift es nachher selbst auch nochmal auf im Johannesevangelium. Er kümmert sich um uns und er rettet uns vor dem Feind, vor dem Teufel. Und ein Bischof ist ein Aufseher, der für Recht und Ordnung sorgt oder ein Beschützer. Hektor, der bekannte trojanische Held aus der Ilias, in Homers Ilias, der wird als Bischof, als Aufseher bezeichnet. Also bei Jesus sind wir sicher, er beschützt uns, er bewacht seine Schützlinge. Und wir sehen, Golgatha ruft immer zu einer Entscheidung auf. Deswegen möchte ich dich heute Morgen fragen, bist du immer noch ein Schaf, das irgendwie orientierungslos durch die Welt herumirrt, das von Gott davonläuft? Dann möchte ich dich ermutigen, dich von Gott erretten zu lassen. Warum litt Jesus? Es gibt viele Gründe dafür. John Piper hat ein Buch geschrieben, in dem er 50 Gründe nennt, warum Jesus gestorben ist und welche Auswirkungen das hat. Wir haben uns heute Morgen auf 5 beschränkt, weil diese nun mal in unserem Text drin standen. Er trug unsere Strafe, durch ihn sind auch wir gestorben, durch den Tod können wir leben, durch den Tod sind wir geheilt und durch den Tod ist Umkehr zu Gott möglich. Und das löst in mir tiefe Dankbarkeit aus. Das hat Jesus am Kreuz für uns vollbracht. Ich möchte mit einer Geschichte schließen. Und zwar im November 2008 ereignete sich eine Anschlagsserie in Mumbai, in Indien. Terroristen machten sich ans Werk und in kurzer Zeit gab es an 10 verschiedenen Stellen in der Stadt 17 Explosionen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, wahrscheinlich weil da 500 andere Anschläge dazwischen waren, weiß man das gar nicht mehr. Aber betroffen waren Bahnhöfe, Krankenhäuser, Hotels, Restaurants, also richtig perfide, was sie sich dabei ausgedacht haben. Und es gab 174 Tote durch diesen Anschlag. Und in einem Hotel explodierte eine Bombe und als ob das noch nicht genug gewesen wäre, kamen die Terroristen dort rein und ballerten wild um sich und erschossen jeden, der noch irgendwie das Ganze überlebt haben konnte. Aber ein Mann konnte überleben. Man weiß es nicht, wie das geschehen konnte. Und ein Reporter fragte ihn später, wie konnte das denn sein? Die Bombe explodiert, die Terroristen kommen rein und schießen wild um sich. Wie konntest du dort überleben? Wie ist das möglich? Und seine Antwort war: Ich denke, ich konnte überleben, weil das Blut eines anderen mich komplett bespritzte und sie dachten, ich wäre tot. Mit Jesu Blut bedeckt zu sein, reicht aus, dass der Tod an dir vorübergeht und du für immer leben wirst. Das ist der große Tausch. Amen.